Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Anlässlich des World Mental Health Days, der ja am 10. Oktober gerade ganz frisch war, möchte ich gern über ein Thema sprechen, das in der Erwachsenenwelt sehr häufig übersehen wird, nämlich Mobbing. Das wird ja sehr häufig eher mit der Kindheit oder mit der Schulzeit in Verbindung gebracht, aber leider ist es auch später, besonders auch im Arbeitskontext, immer noch sehr weit verbreitet. Deshalb haben wir auf Instagram mal gefragt, ob ihr denn schon mal Mobbing am Arbeitsplatz erlebt oder beobachtet habt. Und da, haltet euch fest, haben ganze 79% mit Ja geantwortet. Deshalb haben wir auch eure Fragen zu dem Thema gesammelt und wir gehen den heute mal auf den Grund und zwar mit einem ganz besonderen Gast und ich freue mich total, dass sie da ist, weil ich sie schon mal für meinen eigenen Podcast zum Thema Burnout interviewt hatte und das ein ganz tolles Gespräch war und heute sprechen wir uns wieder zum Thema Mobbing. Nora Dietrich ist psychologische Psychotherapeutin und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie hat früher in der stationären und in der ambulanten Versorgung gearbeitet und ist heute Speakerin und Beraterin für Unternehmen, um mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. Zum Beispiel durch Führungskräftetrainings, Teamworkshops etc. Herzlich willkommen, Nora. Ich freue mich so sehr, dass wir heute sprechen.
Ja, ich freue mich sehr. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Lass uns mal einsteigen. Wenn wir jetzt so an Mobbing bei Kindern denken, haben wir vielleicht so Assoziationen wie, dass die Kinder allein auf dem Pausenhof stehen, dass irgendwie Witze über sie gemacht werden etc. Wie kann das denn jetzt in der Erwachsenenwelt übersetzt aussehen und wie kann es speziell auch am Arbeitsplatz aussehen?
Ja, das stimmt. Man macht immer so eine Reise rückwärts in die Kindheit, auch in die eigene Kindheit, wie ich finde. Tatsächlich sind die Unterschiede gar nicht so groß im Vergleich zum Arbeitsplatz. Also wenn wir uns vorstellen, ne, wir stehen irgendwo allein auf dem Pausenhof, kann das bedeuten, dass wir im Meeting allein am Tisch sitzen und der Stuhl neben uns immer frei bleibt. Oder dass wir nicht eingeladen sind zu bestimmten Team-Events oder sogar Meetings, die vielleicht von besonderer Bedeutung für unsere Karriere sein könnten. Aber auch wenn wir so an das klassische Hänseln denken, an Sprüche machen, Witze machen, auch das findet im Job natürlich statt. Ne? Also, dass wir so Sachen hören wie, hey, war doch nicht so gemein, stell dich nicht so an, du musst dir ein dickeres Fell zulegen, wenn wir vielleicht irgendwie einen Kommentar bekommen haben, was uns dann doch irritiert hat oder sogar verletzt hat. Das heißt, eigentlich sind die Arten sehr ähnlich. Ne? Also, wir haben das klassische verbale Mobbing, wo es wirklich darum geht, dass wir vielleicht beleidigen, doofe Sprüche machen, irgendwie gemein sind in unserer Sprache. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Facetten des nonverbalen Mobbings. Ne? Also, sowas wie, du teilst eine spannende Idee Meeting und dein Chef oder deine Chefin rollt mit den Augen und belächelt das Ganze. Oder du wirst ständig unterbrochen, niemand nimmt das, was du sagst, ernst und du bekommst gar keinen Raum, Teil zu sein an dem Gespräch. Das kann zum Beispiel eine Facette sein. Und natürlich haben wir einen ganz großen Aspekt des Cybermobbings, auch im Job. Denn wir sind alle in all diesen Kommunikationstools unterwegs und auch da begegnet mir das bei Patientinnen immer wieder, dass es dann im Hintergrund Gespräche gibt, gelästert wird und sie das zum Teil dann leider mitbekommen. Und das findet dann vor allen Dingen digital statt.
Mhm, ja, gibt es da auch so unterschwellige Formen, die man vielleicht erstmal gar nicht als solches erkennt oder wo andere vielleicht sagen, ja, die sind sich einfach nicht so grün, die verstehen sich einfach nicht so gut oder da ist einfach was im Argen, aber da gucken wir nicht so genau hin?
Ja, ich glaube, da sprichst du nochmal was total Wichtiges an. Also was ist Mobbing überhaupt oder ab wann ist es Mobbing und eben nicht nur eine Antipathie oder vielleicht eine Spannung im Team, die wir ja alle mal haben. Auch, dass wir mit jemandem vielleicht in einem Projekt aneinander rasseln und dass da vielleicht ein bisschen, ne, die Gemüter ein bisschen hitziger sind. Das ist nicht zwangsläufig sofort Mobbing, sondern Mobbing bezieht sich vor allen Dingen darauf, wenn es über eine längere Zeit stattfindet, ne, und mindestens einmal in der Woche es zu direkten oder indirekten Angriffen führt und wir so das Gefühl haben, ausgegrenzt zu werden oder vielleicht auch fertig gemacht zu werden in irgendeiner Form, dann sprechen wir eher von Mobbing. Das ist vielleicht ganz wichtig, um das nochmal abzugrenzen von den alltäglichen Schmerzen, die wir im Job mit anderen Menschen manchmal haben. Aber tatsächlich ist Mobbing ganz oft sehr subtil. Es ist eben nicht so wie auf dem Schulhof, dass wir geschubst werden, ne, und belächelt werden zwangsläufig, sondern dass sich das zum Beispiel zeigen kann, woran wir eben teilhaben dürfen. Also ist der Workload, also die Arbeitslast zum Beispiel fair verteilt? Ne? Wie wird damit umgegangen, wenn ich Fehler mache? Ne? Werde ich vorgeführt von der ganzen Mannschaft? Gibt es viel Flurfunk und Gerüchteküche, wo wir dann vielleicht in der Küche stehen und das überhören? Oder ist es eben auch einfach so, dass vor allen Dingen Informationen gar nicht bei mir landen? Tatsächlich ist das, wenn man Menschen fragt, der Hauptgrund. Also 63% aller Menschen sagen, das ist die Form, die sie am meisten erleben, nämlich dass sie einfach gar nicht genau wissen, was gerade passiert und Informationen vorbehalten werden. Das heißt, es gibt ganz viele so kleine Momente, die vielleicht nicht unmittelbar so die Mobbing-Glocke im Kopf klingeln lassen, die aber dazugehören.
Ja, ja. Und genau da ist natürlich Cybermobbing auch besonders gefährlich, weil diese kleinen Momente, von denen du jetzt gerade sprichst, können natürlich noch viel einfacher im digitalen Raum stattfinden, wenn man einfach einen Chat mit einer Kollegin aufmacht und da dann quasi eine andere Person irgendwie bewusst ausgrenzt beispielsweise. Ne? Ich habe eben gerade auch so an Dinge gedacht am Arbeitsplatz wie, oh, wurde aus Versehen nicht zum Meeting eingeladen, oder? Oder, ach, wir haben jetzt irgendwie das Team-Event verschoben, wir haben vergessen, dir Bescheid zu sagen, so solche Geschichten. Oder manchmal sind das ja auch wirklich so von Vorgesetzten beispielsweise sogar so Handlungen wie, dass dir der Zugriff zum Beispiel zu bestimmten Dateien, Programmen etc. entzogen wird und du dann plötzlich nicht mehr auf bestimmte Informationen zugreifen kannst, aber trotzdem die gleiche Arbeit machen sollst. Ne? Also so subtile Dinge, die manchmal auch was mit Macht zu tun haben.
Ja, oder dass ich so ganz unwichtige Arbeiten bekomme, ne? Dass ich an irgendwelchen Reportings arbeite, die liest gar keiner und beschäftigt bin, aber eben nicht teil bin an den Projekten, die wirklich sich positiv auf meine Karriere auswirken können, die gesehen werden, wo es Anerkennung gibt. Also auch das ist so dieses, ne, was beschrieben hast, ein bisschen subtil an die Seite gedrängt. Und das ist vielleicht gar nicht immer sofort so offensichtlich, weil wir nicht unbedingt immer wissen, woran unsere Kolleginnen gerade arbeiten, ne? Sondern denken, vielleicht ist das normal, bis wir irgendwann feststellen, hey, eigentlich, ne, bin ich ganz unten so in der Hierarchie und habe das gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, was du auch gerade nochmal angesprochen hast, ist so die Frage, wer mobbt eigentlich wen? Ne? Und es gibt eben natürlich auch nicht nur Mobbing unter KollegInnen im Team, sondern natürlich auch zwischen Führungskräften und Direct Reports. Ne? Also wir nennen das dann auch Bossing. Und andersrum gibt es das aber auch. Also dass Teams oder Mitarbeitende ihre Führungskraft mobben. Ne? Dann nennt man das eher Staffing. Also da ist auch nochmal die Frage, wer sitzt eigentlich wo innerhalb der Hierarchie und wer hat wie viel Macht? Ne? Und damit hat Mobbing dann natürlich auch ganz unterschiedliche Effekte auf uns und vor allen Dingen natürlich auch auf unsere Karriere.
Ja, ja. Ich hatte mir dazu auch mal ein paar Zahlen angeguckt vor einer Weile schon und habe herausgefunden, zum einen, dass 1 Million Erwachsene von Mobbing betroffen sind, was echt viele sind, wenn man mal bedenkt, dass wir ungefähr 45 Millionen Erwerbstätige haben. Und das ist also für mich schon ganz schön viel im Jahr, ne? 1 Million im Jahr. Und dass tatsächlich in über 30% der Fälle das Mobbing von den Führungskräften ausgeht. Und das, finde ich, ist echt alarmierend, weil da natürlich noch so Machtverhältnisse mit ins Spiel kommen, wo man manchmal vielleicht auch nicht mehr zuordnen kann. Hat das jetzt was mit dem Vorgesetztenstatus zu tun oder ist das jetzt schon eine Mobbinghandlung? Ich will gerade noch mal ganz kurz auf einen anderen Aspekt eingehen. Gerade dieses, dass es ja manchmal nicht ganz klar ist, okay, es gibt manchmal natürlich so Täter, Täterinnen, ne, von denen Mobbing ausgeht. Es gibt Opfer, die Opfer von Mobbing sind. Manchmal kriegen wir das als KollegInnen ja aber einfach mit oder vielleicht auch nicht. Woran kann man denn erkennen, dass man vielleicht auch unbewusst Teil davon ist? Also gerade wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich wurde irgendwie nicht zu einem Team-Event eingeladen, hat scheinbar irgendwie jeder vergessen, aber keine Ahnung, Martina hatte den Hut dafür auf. Ist jetzt Martina schuld oder haben alle eigentlich weggesehen? Also woran erkenne ich denn, dass da vielleicht auch Mobbing im Spiel ist, auch wenn ich gar nicht so direkt beteiligt bin?
Ich glaube, das braucht ganz viel Reflexionsfähigkeit und Beobachtungsgabe. Also wenn uns auffällt, dass jemand also fast systematisch oder immer wiederkehrend sehr spät davon erfährt, beim Meeting nicht dabei ist, vielleicht eben die Aufgabe nicht bekommt, die eigentlich spannend ist und vielleicht auch in deren Stärken liegt, dann ist die Frage, erkennen wir diese Muster? Und stärken wir diese Person oder nicht? Also tatsächlich finde ich das ganz spannend, dass es gab eine Befragung unter 2000 Personen und da haben die meisten gesagt, dass sie Mobbing schon mal beobachtet haben, aber nur 48 haben was gesagt.
Wahnsinn, bei 2000 Leuten.
Also 48% haben.
Achso, ich dachte gerade 48.
Nee, nicht 48 Menschen, oh Gott. Ja, ich hoffe nicht. Sehr wenige. Aber trotzdem ist das weniger als die Hälfte. Ne? Das heißt, ich glaube, manchmal nehmen wir so kleine Seitenhiebe, ne? So kleine Momente dann vielleicht gar nicht ernst genug. Oder wir reagieren nicht aus Angst, dass es jetzt unbequem wird, dass wir da einen Konflikt aufploppen lassen oder am Ende selber betroffen sind. Das ist so dieser Bystander-Effekt. Also ich sehe es, aber ich greife eben nicht ein. Und ich glaube, da für sich selbst nochmal vielleicht mit einer geputzten Brille sozusagen ins nächste Team-Meeting zu gehen oder generell in die nächste Woche zu gehen und mal zu überlegen, okay, gibt es in unserem Team jemand, der vielleicht eher prädestiniert ist aufgrund von einer Andersartigkeit im Vergleich zum Rest des Teams? Das können auf ganz unterschiedlichen Facetten sein. Der oder die vielleicht eher von so Verhaltensmustern betroffen ist oder nicht. Oder fällt mir das vielleicht auch auf, dass ich das manchmal ganz unbewusst mache. Vielleicht nicht mit einer negativen Intention, aber der Impact ist eben trotzdem verheerend.
auch zu dem Umgang als Mitbeobachter und Beiständer, da werde ich auch nachher nochmal drauf eingehen. Erstmal noch die Frage, welche Folgen kann denn Mobbing für Betroffene haben?
Puh, also ich glaube, wenn jeder von uns sich mal so zurückerinnert an so Situationen, wo wir uns ausgeschlossen gefühlt haben oder dass sich Menschen über uns lustig gemacht haben, dann fühlt man total schnell, was das eigentlich mit uns macht. Also auf der einen Seite macht es uns häufig sehr traurig, auch ein Stück weit hilflos, vor allen Dingen, wenn es mehr Menschen sind als vielleicht nur eine Person. Und es lässt uns häufig unsicher zurück. Also die Frage ist, haben die recht? Bin ich wirklich nicht gut genug? Bin ich vielleicht nicht attraktiv genug, nicht klug genug? Genau, dass wir die Schuld erstmal bei uns suchen. Gerade wenn wir sowieso vielleicht schon eher einen geringeren Selbstwert mitbringen. Aber tatsächlich ist die Forschung dazu sehr spannend. Also es zeigt sich zum Beispiel, dass 30% aller Erwachsenen mit Depressionen früher in der Kindheit gemobbt wurden.
Oh wow.
Das heißt, dass das tatsächlich psychisch richtig dicke, tiefe Spuren hinterlässt bei uns. Und dass wir manchmal in so einen Wiederholungscharakter rutschen, also dass wir dann eben auch ungeradlinigere Jobs oder eine ungeradlinige Karrierelandschaft haben, dass wir eben nicht so sehr in uns vertrauen und deswegen uns auch keine großen Ziele setzen, also dass wir selbst sozusagen diesem Kleinsein glauben, nur weil andere uns klein machen. Und das hat natürlich immense Folgen für unsere Psyche, also für unsere mentale Gesundheit, aber sogar auch für unsere körperliche Gesundheit. Ganz viele entwickeln vor allen Dingen so psychosomatische Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Magen-Darm, auch weil wir eben häufig mit Angst in den Job gehen und die ganze Zeit in so einem Bedrohungsmonitoring sind. Also die ganze Zeit scannen, wie sicher bin ich hier, was darf ich sagen, muss ich mich sozusagen so ein bisschen unsichtbar machen, damit ich keine Angriffsfläche biete. Also das raubt ganz viel Energie, weil wir die ganze Zeit eigentlich nur im Vermeidungsverhalten sind. Und es ist eben so, dass wir häufig dann auch Jobs verlassen oder uns krankschreiben lassen. Also tatsächlich zeigt sich, dass 36% aller Menschen, die gemobbt werden im Job, irgendwann gehen und 22% sich längerfristig krankschreiben lassen, um eben dieses Feuer, in dem sie da sitzen, irgendwie am Ende zu machen.
Und ich meine, das sind jetzt auch vor allen Dingen natürlich die psychischen und körperlichen Auswirkungen. Wenn man jetzt aber auch nochmal in den Arbeitsplatz guckt, hat das ja auch massive Auswirkungen auf die Produktivität, das Wohlbefinden, einfach nur, wie gerne gehe ich dahin und auch wie leistungsfähig bin ich am Ende. Also es liegt ja auch im Interesse der Arbeitgeber an der Stelle, dass sie einfach ein Umfeld schaffen, in dem Mobbing gar nicht erst entstehen kann oder man zumindest die Voraussetzungen dafür möglichst gut setzt, dass Mobbing sehr schnell unterbunden wird. Da komme ich aber auch später nochmal drauf zurück. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, dass Mobbing in bestimmten Branchen oder Unternehmen häufiger vorkommt?
Ja, das finde ich eine total spannende Frage. Und ich habe mich mal auf die Suche begeben, ob es da Hinweise gibt. Leider habe ich nur Daten, ich glaube 2000 gefunden. Also das ist ein bisschen älter.
Schon eine Weile her.
Aber trotzdem fand ich es ganz spannend, weil tatsächlich das höchste Mobbingrisiko, zumindest laut der Studie, in den sozialen Berufen liegt. Also bei SozialarbeiterInnen, HeilerziehungspflegerInnen, alle, die in sozialen Berufen unterwegs sind, was ich sehr spannend finde, weil man ja so davon ausgehen würde.
Hätte ich auch gar nicht gedacht, ja.
Dass so zwischenmenschliche Jobs vielleicht dazu führen, dass wir einen liebevolleren Umgang miteinander haben. Und auch ein erhöhtes Risiko gibt es vor allen Dingen in so Verkaufsjobs, also auf der Fläche, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder so. Auch da scheint es häufiger vorzukommen. Aber auch Branchen wie zum Beispiel die Medienbranche oder Verlagsbranche steht ganz weit oben. Und da geht es, glaube ich, häufig, können wir uns ja vorstellen, gerade über Social Media, wo so viel sichtbar wird und es so viel Angriffsfläche auch gibt, dass da gerade das Cybermobbing in den letzten Jahren natürlich immens zugenommen hat.
Hast du denn den Eindruck, dass sich das Level an Diversität in irgendeiner Form auf die Häufigkeit von Mobbing auswirkt?
Ja, also tatsächlich ist es so, es kommt so ein bisschen drauf an, wie wir Diversität leben in der Organisation. Wenn wir sagen, ja, wir haben Menschen mit unterschiedlichen Diversitätsaspekten, sei es Herkunft, Sexualität, Neurodivergenz, wie auch immer, und wir bringen sie zusammen, aber wir haben keine guten Strukturen, diese Diversität zu echter Inklusion werden zu lassen. Also nicht nur eine Mischung von Menschen zu haben, sondern diese Mischung irgendwie auch zusammenzubringen, dann zeigt sich tatsächlich, dass diversere Teams eine höhere Tendenz für Mobbing haben. Also weil es mehr Widerstände gibt, mehr Missverständnisse gibt. Tatsächlich zeigt sich, dass je heterogener so ein Team ist, dass eben häufig die Konflikte stärker sind, also die Spannungen sind stärker, weil wir eben mehr Perspektiven haben, die wir zusammenbringen müssen. Das heißt, das kann total hilfreich sein, wenn wir das gut leiten, moderieren, die Menschen sich gut kennen. Aber wenn es diesen Rahmen nicht gibt, dann kann das eben auch schnell zu Reaktanz führen und vielleicht zu Frustration, die dann wieder in Mobbing, Diskriminierung oder Beleidigung münden können. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie wir Diversität leben und ob wir eben diesen Rahmen schaffen, der Verständnis, Demut und Neugierde mitbringt für das Gegenüber oder eigentlich nur die Stereotypen, ne, sozusagen nochmal verhärtet und damit mehr Angriffsfläche bietet.
Passend zum Thema möchte ich dich heute auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen. Ich habe nämlich vor 2 Wochen frisch mein neues Buch Mental Health Matters, Gesund arbeiten, besser leben veröffentlicht und du kannst ein von mir persönlich signiertes Exemplar gewinnen. In meinem Buch teile ich die besten Ideen und Tools, wie wir unsere Arbeit endlich so gestalten können, dass sie unserer Psyche gut tut und dass wir gerne zur Arbeit kommen. Und ich verrate darin, wie du selber gut für deine mentale Gesundheit sorgen kannst, mit welchen Tools ihr im Team auch für mehr Awareness für das Thema sorgen könnt und welche Frameworks es für eine gesunde Arbeitskultur gibt, mit ganz vielen Beispielen. Was mich daran ganz besonders freut, ist, dass auch Betroffene im Buch erzählen, wie sie zum Beispiel mit ihren psychischen Erkrankungen im Job umgehen und das sind Geschichten, die mich wahnsinnig berührt haben. Und es teilen auch ganz viele Experten und Expertinnen ihr Wissen, wie man zum Beispiel besser abschalten kann oder wie man mit inneren Antreibern umgeht. Kleiner Hinweis an der Stelle, mein heutiger Gast Nora ist auch dabei, das heißt von ihr könnt ihr dort auch was lesen. Nun aber das Wichtigste, wie könnt ihr an das Exemplar kommen? Alle Infos dazu, wie du das gewinnen kannst, findest du unter dem Post auf dem 7Mind Instagram-Kanal, den wir in den Shownotes verlinken, genau wie auch der Link zum Buch, wenn du es dir schon mal online anschauen willst. Und das Beste daran ist, on top zu dem Buch verlosen wir noch 1 Monat 7Mind gratis. Das lohnt sich also gleich doppelt. Also schnell rüber auf Instagram hüpfen und da am Gewinnspiel teilnehmen. Dann tauche ich mal ein Stück weit ein, wie wir mit Mobbing umgehen können. Und zwar, wenn wir jetzt mal annehmen, wir sind selber betroffen, wie können wir damit am besten umgehen, wenn wir gemobbt werden und vor allen Dingen, wenn wir das Gefühl haben, das hört auch nicht auf. Also ich fühle mich einfach völlig hilflos und weiß nicht, was ich tun soll.
Ja, ich glaube, das sind ja so 2 verschiedene so Eskalationsstufen fast. Ich glaube, im ersten Moment hilft es, das Verhalten einfach zu löschen. So würden wir Verhaltenstherapeutinnen das nennen, ne? Das heißt, wenn jemand negatives Verhalten zeigt, was verletzend ist, darauf gar nicht so sehr einzugehen, sondern das so ein bisschen liebevoll an sich abperlen zu lassen. Einfach nur, um dem Feuer sozusagen den Sauerstoff zu nehmen. Ne? Denn häufig macht Mobbing den Mobbern, also den Tätern, mehr Spaß, wenn es eine Reaktion darauf gibt. Ne? Also in irgendeiner Form von, das kennt man vielleicht so aus Geschwisterbeziehungen, ne? Wenn man jemanden ärgert und der reagiert darauf nicht, dann macht das eben nicht so viel Spaß, wie wenn man genau die richtigen Knöpfe drückt. Das heißt, das kann natürlich in der ersten Instanz hilfreich sein, um zu gucken, geht das Verhalten weg sozusagen. Ne? Also gibt die Person auf und lässt sie das oder nicht.
Also so gut es geht, sozusagen zu ignorieren und sich einfach so ein bisschen auf Durchzug zu stellen, meinst du?
Genau, aber das würde ich nur ganz kurzfristig machen, ne? Und auch nur, wenn das dann schnell Wirkung erzielt. Ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, dass wir uns immer Support suchen, so schnell wie möglich. Also sei es Verbündete im Team, die das vielleicht mitbeobachtet haben, ne? Sei es Verbündete vielleicht auch außerhalb des Teams, wenn das Team sozusagen Teil der Mobbingstruktur ist, damit wir damit nicht alleine bleiben. Und vielleicht auch eine externe Perspektive bekommen, ob das, was wir da fühlen, sozusagen angemessen ist. Ja, weil viele, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, viele Opfer reden sich selbst das Ganze weg. Ne? Also, dass sie selber schuld sind oder dass es ja gar nicht so schlimm war. Und da hilft es manchmal, so eine Perspektive zu haben, die sagt, hey, warte mal, das geht gar nicht. Ne? Und uns darin zu bestärken, dann vielleicht auch dagegen vorzugehen. Und was mir ganz wichtig ist, gerade wenn es zum Beispiel durch Führungskräfte oder Menschen in Machtpositionen ausgeübt wird, ist immer gute Notizen machen. Wo hat das stattgefunden? Was wurde gesagt? Also wirklich so ein bisschen wie so ein inneres Protokoll zu haben. Weil wenn das Ganze dann vielleicht irgendwann eskaliert, ist es total gut, sich daran festhalten zu können und gute Beispiele zu haben. Ja, aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn das passiert, ist, dass wir uns eben Unterstützung suchen und das natürlich hoffentlich auch irgendwo platzieren können, wo was dagegen unternommen werden kann, wenn wir selbst das sozusagen nicht unterbinden können. Das kann sowas sein wie eben die Führungskraft als Vertrauensperson, das kann HR sein oder sogar der Betriebsrat. Also dass wir uns jemanden suchen, der mehr Entscheidungsgewalt sozusagen hat, mehr Entscheidungsmacht hat als wir selbst. Das ist natürlich vor allen Dingen wichtig, wenn es nicht aufhört. Ne? Und wenn wir sozusagen versucht haben, es zu löschen, wenn wir vielleicht versucht haben zu sagen, hey, ich gebe dir da mal ein Feedback, wenn du, ne, solche Dinge sagst oder mich im Meeting ständig unterbrichst, dann verletzt mich das. Ne? Ich würde mir wünschen, dass du das veränderst. Also wenn wir versuchen, das Gespräch zu suchen und den Konflikt zu lösen und das nicht funktioniert, dann braucht es häufig eine höhere Instanz, die uns da stärkt.
Ich denke da vor allen Dingen auch an die Situationen, die so ein bisschen subtiler sind, ne? Wo vielleicht eben nicht ein klares Kommentar es gab oder so, sondern auch wieder vorhin, dass man irgendwie vielleicht halt ausgegrenzt wird, so aus Versehen in Anführungszeichen. Wenn man das dokumentiert, dann wird einem ja oft erst dann so richtig klar, wie häufig das vorkommt, wie systematisch das vorkommt, ne, und auch wie intensiv das Ganze eigentlich sich vielleicht auch auf einen auswirkt. Ne? Weil du hast vorhin auch so eine ganz gute Daumenregel genannt, so wenn das so mindestens einmal die Woche vorkommt und vielleicht hat man so eine Phase, wo man denkt, hey, das ist irgendwie gerade alles hier super stressig und die Leute haben es irgendwie wirklich vercheckt oder das ist alles keine Absicht. Aber wenn man dann plötzlich merkt, ich fange an, das zu dokumentieren und das kommt halt jede Woche wiederholt vor und über einen längeren Zeitraum fällt einem das ja manchmal selbst erst wie Schuppen von den Augen, dass da eine richtige Systematik dahinter steckt. Ne?
Total, genau. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass sich selbst einzugestehen, dass das so ist und dass wir nicht damit alleine bleiben müssen. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal so ganz zu Ende denkt und das wirklich nicht aufhört und wir keinen Support bekommen in der Organisation, dann würde ich immer darüber nachdenken, die Organisation zu verlassen irgendwann, ne, weil es nicht wert ist, dass es unsere mentale Gesundheit kostet. Ne. Aber es gibt viele, die aushalten. Ne, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sowas nicht aushalten müssen.
Im Schnitt warten Opfer ein Jahr, bis sie sich Hilfe holen. Also muss man sich mal überlegen, wie viel die ertragen bis, und das im Durchschnitt, ne? Es gibt mehr und es gibt aber auch weniger, aber es ist wirklich sehr, sehr lang. Was kann man denn machen, wenn jetzt die Chefin oder der Chef mobbt? Du hast jetzt kurz schon Mobbing angesprochen, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn da auch noch Hierarchien und auch vielleicht so Gefälligkeiten und auch Unsicherheiten im Spiel sind. Wie kann man das angehen?
Puh, das ist tatsächlich schwierig, ne? Weil so dieses direkte Gespräch suchen kann man natürlich probieren, aber schon bei normalem Feedback geben die wenigsten Feedback nach oben, ne? Aus Angst, dass das negative Konsequenzen für die Karriere hat oder sollten wir dann gehen, ne? Dass ich ein schlechtes Arbeitszeugnis bekomme. Also da ist ja wirklich Macht ganz, ganz essentiell an der Stelle, ne? Die uns eben sehr auch nachhaltig hindern oder verletzen kann, ne? In unserer Karriere. Deswegen finde ich, ist das ein ganz sensibles Thema, was sehr situationsspezifisch unterschiedliche Lösungen braucht. Also ich glaube trotzdem, als so Daumenregel würde ich gucken, okay, bin ich zum Beispiel die Einzige, der das passiert? Oder macht die Person das auch noch mit anderen Menschen im Team? Ne, wenn es andere Menschen im Team gibt, würde ich mir die sofort schnappen, ne, und gemeinsam irgendwie überlegen, okay, was passiert? Wie verstehen wir das? Und was können wir gemeinsam tun, um so eine Rückenstärkung zu haben? Oder auch, wenn es nur bei uns passiert, das Team an der Stelle dann, ne, irgendwie mal mit zu involvieren und sagen, hey, mir fällt das auf, fällt euch das auch auf? Wie nehmt ihr das wahr? Also da das Gespräch zu suchen in einem Rahmen, der allerdings vertrauenswürdig ist. Hier finde ich es nochmal wichtiger, Notizen zu machen, weil das vielleicht auch arbeitsrechtlich relevant werden könnte. Und ich würde es auf jeden Fall nach oben eskalieren. Also ich hatte das mit einer Patientin, die mit Burnout dann zu mir kam und die vor allen Dingen so eine Mobbing-Beziehung mit ihrer unmittelbaren Führungskraft hatte, aber dadurch eine sehr gute Beziehung zu der Führungskraft darüber entwickelt hat. Ne, und dann klar war, okay, warte mal, das ist schon auch auffällig und fällt nicht nur mir auf, sondern es fällt auch oben auf, ne, dass diese Person einen besonderen Stempel hinterlässt bei ihren Teammitgliedern, ne, die eben besonders schnell krank werden, da besonders viel Druck vorherrscht, vielleicht eher unfaire Behandlung. Das ist auch nochmal wichtig, ne, wenn wir da andere Menschen in der Organisation haben, die vielleicht in neutralen Rollen sitzen, wie zum Beispiel in HR oder im Betriebsrat oder die eben, ne, diese Person auch kennen wie eine andere Führungskraft, dann kann das total helfen, auch auf der Ebene nach Verbindung sozusagen zu suchen. Und was ich auch häufig erlebe, ist, dass Menschen, wenn sie das sozusagen nicht klären können mit der Person, dass sie dann das Team wechseln oder die Abteilung wechseln. Auch das kann manchmal hilfreich sein. Löst natürlich nichts am sozusagen mobbenden Verhalten, aber löst natürlich so ein bisschen diese Nähe dazu, ne, auf. Wichtig ist, laut Gesetz sind Führungskräfte verpflichtet, sozusagen solche Verhaltensmuster zu unterbinden. Ne? Das heißt, wenn sie dann selber zum Täter werden, dann haben wir arbeitsrechtlich auf jeden Fall mehr in der Hand, weil das natürlich eigentlich gar nicht geht. Ja.
Ein kleiner Schwenk, weil viele Chefinnen und Chefs ja auch gerne mal als Narzissten beschrieben werden, als Berufskrankheit. Wie kann man denn, hast du vielleicht Tipps, mit einem narzisstischen Chef oder einer narzisstischen Chefin umgehen?
Ja, das ist natürlich die Frage, ob wir da bleiben wollen oder nicht, ne? Und in welchen Räumen sich dieser Narzissmus besonders zeigt. Also hilfreich ist auch bei narzisstischen Verhaltensweisen, kein Öl ins Feuer zu kippen, ne? Also was viele Menschen machen, ist, dass sie möglichst wenig Privates oder Persönliches von sich teilen, um eben möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, ne? Sondern das so sehr professionell zu halten, um ja eben zumindest schon mal zwei Ebenen, auf denen ich verletzlich wäre, ne, rauszunehmen aus der Gleichung. Was generell hilft, ist, Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitstendenzen nicht so stark zu kritisieren. Ne? Also das trifft ja eben häufig dann auf eine Abwehr und auf immense Gegenkritik, die dann nicht zwangsläufig hilfreich ist. Das heißt, was man so ein bisschen empfiehlt, ist, dass dann, wenn narzisstische Persönlichkeiten Dinge tun, die wir als positiv erachten, positive Verhaltensweisen, dass wir das besonders verstärken, also loben, ne, so hey, danke, dass du das Meeting heute so toll vorbereitet hast, ne, und dass du pünktlich da warst, das war für uns als Team total hilfreich und eben nicht so sehr auf die eher negativen Verhaltensmuster einzugehen. Bedeutet aber natürlich ganz viel Regulation bei uns, ne, also dass wir unsere Enttäuschung, unsere Wut, unsere Frustration irgendwie runterschlucken und nur auf das Positive achten.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch ein schmaler Grat, ne? Also was die Authentizität angeht, weil wenn ich jetzt mir überlege, oh, diese Verhaltensweisen sind echt schwer für mich auszuhalten und dann ein Kompliment einer anderen Person machen oder ein positives Feedback, das muss dann schon auch authentisch sein, ne? Also dass man wirklich sagt, hey, das finde ich gut, aber nicht, dass man der Person jetzt so übertrieben Honig ums Maul schmiert, weil das fällt dann halt auch wieder auf, dass das unecht ist, ne? Und das tut der Sache dann auch nicht wirklich oder trägt nicht wirklich was Positives bei.
Genau, und deswegen ist so generell die Frage, ne? Also will ich das? Will ich in so einer Beziehung stehen? Ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht gerade temporär gezwungen bin, in so einer Beziehung zu stehen, dann muss ich halt überlegen, okay, wie durchlaufe ich das so, dass ich eben nicht so viel Angriffsfläche biete, was natürlich auch viel Arbeit bei uns ist, ne? Aber was man zum Beispiel sagt, ist, hey, wenn du was brauchst von so jemandem, dass du halt denen klar machst, was sind deine Vorteile, wenn du das mit mir machst, ne? Oder wenn ich dieses Projekt übernehmen darf, was hast du davon? Also nochmal so immer so an dieses Ich zu appellieren, was hast du davon, was schätzen wir an dir? Und was mir hilft, weil ich einfach auch familiär mit jemandem groß geworden bin, der auch solche Tendenzen hat, ist zu verstehen, dass wir selbst einfach StellvertreterInnen sind. Also dass im Zweifel der Großteil dieser Kritik und dieses Angriffs eigentlich nicht an uns geht, ne? Damit wir uns nicht klein machen lassen zumindest. Na, auch wenn die andere Person das versucht. Und es braucht einfach Support, auch da. Ne? Ich habe es heute schon so oft gesagt, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil auch da diese Verhaltensweisen häufig subtil sind und wir sie irgendwann als selbstverständlich nehmen. Ne? Der ist halt so oder so sind wir hier halt. Ne? So macht man bei uns eben Karriere. Und zu verstehen, dass das verletzende Verhaltensmuster sind, die wir nicht unbedingt aushalten müssen, ist total wichtig. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist, was narzisstische Chefinnen, wenn man das so sagen will, manchmal machen, ist, dass sie Teams spalten, ne? Also so ein bisschen polarisieren, so ein bisschen gegeneinander aufhetzen. Bestimmte Menschen sind dann die Lieblinge, ne? Und bekommen besondere Projekte oder sind dann eingeladen zu tollen Events und andere nicht. Und das auch als Team mal zu reflektieren, kann total hilfreich sein.
Mhm. Ja, also Transparenz immer auf jeden Fall als Team, das wirklich offenlegen, genau. Auch da kleine Notiz für euch. Wir hatten ja neulich schon mal eine Podcast-Folge zu toxischen Beziehungen mit NarzisstInnen. Also falls ihr euch nochmal gesondert eine Folge vielleicht auch zu Narzissmus am Arbeitsplatz wünscht, dann schreibt es uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Dann können wir das natürlich auch gerne machen. Ansonsten könnt ihr in der Folge zu toxischen Beziehungen mit NarzisstInnen auf jeden Fall auch nochmal tiefer in das Thema eintauchen. Ich mache mal einen Schwenk zurück wieder zum Thema Mobbing. Wir sind jetzt ein bisschen einen kleinen Ausflug gemacht. Wenn ich jetzt betroffene Person bin und das Gefühl habe, Mensch, ne, ich habe irgendwie angefangen zu dokumentieren, ich habe vielleicht auch mal versucht, ein Gespräch mit der Person zu suchen. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn man gegen die mobbende Person gefühlt nicht ankommt und sich da gar nichts verändert und nicht sich bewegt?
Ich glaube, ich würde immer als Arbeitnehmer meine Optionen kennen wollen. Also ich finde, beim Arbeitsrecht anzuklopfen, da gibt es tolle Beratungsstellen, auch für Mobbing, also Menschen, ne, die Mobbing erleben im Arbeitsalltag, die nochmal zeigen, was habe ich denn für Möglichkeiten? Vielleicht intern, wenn ich bleiben möchte, aber auch, wenn ich gehen will. Damit wir eben nicht einfach nur stumm kündigen und das so hinnehmen, sondern dass wir dann zumindest gehen mit einem guten Paket, sag ich mal. Ne? Also dass wir sozusagen da zumindest dann auf der Ebene fair genug gehen können. Und häufig kennen wir unsere Möglichkeiten gar nicht. Ne? Und auch, was es dafür braucht, um dann zum Beispiel mit einer Abfindung zu gehen, wenn wir sagen, ich kann das nicht. Ne? Und ein Teamwechsel ist nicht möglich, Rollenwechsel ist vielleicht nicht möglich, weil die Organisation zu klein ist oder ne, gerade keine Stellen zur Verfügung stehen. Dann wirklich zu schauen, wie gehe ich gut. Ja, ich glaube, das wäre so der Kerntipp an der Stelle, sich selbst zu schützen.
Ja, und ich glaube, auch wenn man das Gefühl hat, dass das Gegenüber das gar nicht richtig erkennt, sich einfach erstmal Informationen einzuholen und dann zu gucken, hey, wie kann ich entweder ein Gespräch gehen oder wie kann ich mir eine Hilfestelle suchen, die mir hilft, andere Hilfestellen zu finden oder auch ins Gespräch zu gehen und die Situation so zu lösen, ja.
Genau. Und was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, ist, dass die meisten Organisationen, gerade große, haben natürlich so Diskriminierungspolicies. Ne? Also da gibt es eigentlich einen ganzen Mechanismus, an wen wende ich mich womit, ne? Und was passiert dann, wo wir eben nicht mehr alleine dastehen, sondern eigentlich den Support vom System bekommen. Aber das wird eben mal mehr und mal weniger gelebt. Aber das würde ich auf jeden Fall ergründen. Haben wir sowas? Wer ist vielleicht Diskriminierungsbeauftragte, Beauftragter? Und mir da zumindest auch nochmal Informationen zu suchen.
Ja, und ich finde, das kann man auch immer noch mal gut in der Personalabteilung erfragen. Und wenn nicht, dann, wenn es sowas nicht gibt, dann ist das auch ein guter Hinweis für die Personalabteilung, sowas auf jeden Fall mal zu gestalten. Genau. Gibt es denn Persönlichkeitseigenschaften, die Menschen anfälliger für Mobbing machen? Also sowohl aus Opfersicht als auch aus TäterInnensicht?
Also ich möchte natürlich keine Stereotypenboxen aufmachen, aber tendenziell zeigt sich, dass Menschen, die selbst unsicherer sind, das heißt, die sich selbst vielleicht kritisch hinterfragen, nicht so gut für sich eintreten können, natürlich sozusagen ein leichter gefundenes Fressen sind, als Menschen, die so sehr stark, sehr klar, sehr selbstbewusst dagegen gehen. Das heißt, das kann so eine Facette sein, ist die Frage nach Selbstunsicherheit und Selbstwert. Aber wir wissen zumindest aus der Forschung mit Kindern, dass es auch Hypersensibilität sein kann. Ne? Also, dass wir eben sehr empfindsam sind, was uns einfach mehr Angriffsfläche mitgibt.
Spielt Scham auch eine Rolle?
Auf jeden Fall, klar. Ne? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, was habe ich gelernt über die Person, die ich bin? Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt Menschen nehmen, die auf irgendeiner Diversitätsfacette stattfinden, sagen wir mal, ich habe einen Migrationshintergrund oder ich entspreche nicht der Heteronormativität oder, dann habe ich häufig schon in meiner Kindheit und Jugend gelernt, dass ich ein Häkchen anders bin und habe entweder versucht, mich davor zu schützen, dafür eine Angriffsfläche zu sein oder nicht. Aber das kann natürlich sein, dass wenn ich eben in Häkchen anders bin als die Norm in meinem Team, dass ich damit mehr auffalle und dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, darauf auch aufmerksam gemacht zu werden auf negative Art und Weise, dann ist das so. Das kann ich nicht verändern, das gehört zu mir, aber das führt dann eben eher zu Mobbing oder sogar dann zu Diskriminierung. Auch so Aspekte wie Neurodivergenz, also Menschen auf dem autistischen Spektrum zum Beispiel, die einfach andere Verhaltensweisen zeigen als das, was wir sozusagen in Häkchen, ich mag das nicht, aber als normativ sehen. Und damit machen wir uns häufig angreifbarer für Menschen, die dafür keine Sensibilität oder kein Verständnis haben.
Ich hatte ja anfangs jetzt schon mal gesagt, wir gucken uns noch mal so ein bisschen den Bystander-Effekt an. Also was eigentlich ist, wenn wir Mobbing bei anderen beobachten. Bewusster, unbewusster, irgendwas dazwischen. Jetzt nehmen wir mal an, wir kriegen das tatsächlich mit. Vielleicht können wir es nicht ganz einordnen, aber irgendwie kommt es uns trotzdem schräg und komisch vor. Wie gehen wir denn am besten damit um, wenn wir Mobbing bei anderen beobachten?
Also ich glaube, der wichtigste Schritt ist vom Bystander zum Upstander. Also
erklär mal.
Also statt daneben zu stehen und das still zu beobachten und sich zu denken, boah, das ist unangenehm, das ist unfair, das tatsächlich auszusprechen und Ally zu sein. Also Ally heißt Verbündeter zu sein und uns vielleicht schützend vor die Person zu stellen und das Verhalten zu unterbinden, zu sagen, hey, es ist nicht in Ordnung, Sarah jetzt schon wieder zu unterbrechen oder wenn du das so sagst, das ist sehr verletzend, ich wünsche mir, dass du das veränderst oder unterlässt. Also sozusagen die Stimme zu sein für die Person, die es vielleicht gerade nicht sein kann, weil sie vielleicht gerade den Mut nicht hat oder in Scham ist oder sich gar nicht sicher ist, war das jetzt eine komische Verhaltensweise oder nicht, bin ich berechtigt, was zu sagen. Also da wirklich sich nicht zu scheuen, laut zu werden. Und natürlich vor allen Dingen auch emotionaler Support zu sein für die betroffene Person. Also manchmal können wir auch sozusagen ein Upstander sein, indem wir nicht zwangsläufig sofort ins Feuer springen. Aber zumindest, wenn es passiert ist, danach zu sagen, hey, brauchst du was? Wie landet das bei dir? Ich habe das auch gesehen. Wenn du Unterstützung von mir brauchst, dann lass uns gerne darüber sprechen. Also ein offenes Ohr zu sein und denjenigen darin zu bestärken, dass das, was die Person wahrnimmt, echt ist. Also, dass das wirklich passiert. Und dann mal zu gucken, kann die Person mich noch anderweitig unterstützen? Suchen nach Informationen, Ressourcen, mit wem kann ich sprechen? Also, sich dann wirklich gemeinsam vielleicht so eine Art Plan zu überlegen, wie man am besten vorgeht.
Ja. Und du hast ja vorhin auch schon ein paar super Hilfestellen auch angesprochen dafür. Da kann man ja auch selber, also indem man selber aufgeklärt ist, kann man ja selber auch super unterstützen, um einfach Gatekeeper zu sein für weitere Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten.
Und ich glaube, was mir noch ganz wichtig ist, ich habe lange mit traumatisierten Frauen und Kindern gearbeitet und in der Traumaarbeit ist nochmal ganz klar geworden, es gibt immer das Trauma, was passiert, zum Beispiel die Gewalt, die verbale Gewalt, die Mobbing-Erfahrung. Aber was häufig fast genauso oder genauso traumatisierend ist, ist die fehlende Unterstützung vom System, die es gesehen haben, aber nichts gemacht haben. Und ich finde, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, als jemand, der es beobachtet, zu sagen, ich halte nicht nur aus, sondern ich werde zum Teil des traumatisierenden Systems, finde ich, rüttelt nochmal so am, nächstes Mal muss ich wirklich was sagen, auch wenn es unangenehm ist und vielleicht einen Konflikt auslöst.
Ja, und genau dadurch wird ja Mobbing erst möglicher, am Ende. Genau da zumindest hält es sich viel, viel länger, als es nötig wäre. Jetzt haben ja viele Menschen auch Sorgen, Ängste, dass sie, wenn sie selber eingreifen, auch Zielscheibe werden könnten. Wie sorge ich denn als Upstander, um mal deine Worte zu benutzen, dafür, dass ich selber eben nicht Zielscheibe werde und nicht auch noch potenziell mit ins Visier von Tätern, Täterinnen gerate?
Ich glaube, es gibt so ganz kleine indirekte Verhaltensweisen, die wir machen können, die zumindest den Moment unterbrechen des Mobbings. Ne? Also sowas wie, jemand wird im Meeting irgendwie kleingeredet, ne, in Bezug auf den Fehler, dass wir versuchen abzulenken, ne, und zu sagen, hey, mein Anteil an dem Problem war übrigens. Oder mit Humor zu unterbrechen. Ne? Oder zum Beispiel zu sagen, oh, Sarah, ich brauche dich jetzt mal kurz, können wir mal kurz rausgehen? Gibt's gerade einen wichtigen Anruf. Also, ne, wie man es vielleicht machen würde bei Freundinnen, die auf einem schlechten Date sitzen, gibt es irgendwelche indirekten Rettungsmaßnahmen, wo ich sozusagen geheime Heldin im Hintergrund sein kann, die unterstützt, ohne dass es sozusagen dieses Konfrontative gibt.
Mhm, was so ein bisschen sozialverträglicher ist. Ja.
Genau, ne? Oder zum Beispiel, wenn ich merke, okay, niemand setzt sich neben diese Person oder lädt sie ein, beim Teamlunch irgendwie bei uns zu sitzen, zu sagen, hey, ne, komm, ich setz mich zu dir. Also auch so können wir irgendwie Zugehörigkeit auf anderer Ebene schaffen, wenn wir uns nicht trauen, es klar zu begrenzen, aus welchen Hintergründen auch immer. Ne? Aber ich glaube, zu überlegen, gibt es indirekte Wege, ja, die Dating-Rettung zu seinem Job. Ich glaube, das kann vielleicht helfen, ne? Um mal zu sagen, okay, das ist trotzdem unterstützenswert. Oder mich eben danach zu melden, zu sagen, ich habe es gesehen, ich habe es gehört, wenn du ein offenes Ohr brauchst, sag Bescheid, auch das ist Support, der wichtig ist.
Ja, dass jeder da vielleicht auch so den eigenen Weg findet, der sich für einen selbst gut anfühlt. Hauptsache, man kommt ins Tun. Das ist ja das Wichtigste daran. Ne? Wie reagiere ich denn, wenn jetzt ein Mobbingvorwurf sich nicht bestätigt, der vielleicht lange in Verdacht war, dann war irgendwie HR eingeschaltet, vielleicht irgendwie auch Betriebsrat eingeschaltet, das wurde alles geprüft und am Ende hat es sich nicht bestätigt. Was mache ich dann als Zuschauer, Zuschauerin?
Als Bystander, also du meinst, wenn es gab einen Vorfall zwischen einer Person und einer anderen Person und es gab das ganze Prozedere und ich habe mich positioniert oder wie meinst du ganz konkret? Also hat der Bystander sich positioniert und jetzt festgestellt.
Genau, ich habe mich quasi positioniert, ne, und ich habe das quasi auch, ne, auch irgendwie klar gesagt oder vielleicht wurde ich auch als Zeugin eingeladen. Ist ja auch manchmal so, ne, dass dann ja HR, wenn sie die Prüfung machen, dass sie dann ja auch mit Zeugen sprechen, um halt genau rauszufinden, was war das für eine Situation und am Ende bestätigt sich das Ganze nicht und am Ende hat man dann eine Konstellation da, ne, wo es vielleicht Vorwürfe im Raum gab und das Team sich erstmal so ein bisschen berappeln muss und ich vielleicht selber auch involviert war, weil ich eben, ne, ein Upstander war. Wie gehe ich damit um? Oder vielleicht auch aus allen Parteien Sicht, weil das schüttelt das Team ja erstmal ordentlich durch und so einfach an das Business as usual überzugehen, kann ich mir vorstellen, ist schwierig dann.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, es ist total okay, seine Meinung zu ändern und seine Wahrnehmung zu ändern. Weißt du, was ich meine? Zu sagen, hey, ich habe das anders wahrgenommen und anders interpretiert und einsortiert und jetzt mit den mehr Informationen, die ich habe, würde ich das anders sehen. Das kann uns immer passieren. Also, ne, wir liegen ja nicht immer richtig. Die Idee ist ja nicht, ne, Brené Brown sagt so schön, you don't have to be right, it's about getting it right. So, ne, und das ist manchmal ein Prozess. Also manchmal liegen wir daneben und das ist okay. Und dann können wir sagen, hey, heute sehe ich das anders. Es tut mir leid, dass ich dich da in diese Box gepackt habe, ne, und dich vielleicht kritisiert habe oder, ne, diesen Prozess mit ausgelöst habe. Aber es war wichtig. Also es ist wichtig, lieber einmal zu viel schützend zu sein, als einmal zu wenig. Weil das passiert die ganze Zeit.
Ja, ist eine schöne Daumenregel.
So, ne, also ich glaube, dann einfach zu sagen, es tut mir leid. Und ich glaube, was Teams brauchen, ist da wahrscheinlich sogar eine gute moderative Begleitung. Also sowas wie ein Teamcoaching, zu sagen, was ist hier eigentlich passiert? Warum hat sich das Mobbing-Opfer gemobbt gefühlt? Auch dafür muss es ja gute Gründe geben. Das passiert ja nicht aus dem Nichts. Und daraus zu lernen und zu sagen, wie vermeiden wir solche Situationen in der Zukunft? Und was braucht es, um dieses Vertrauen wiederzubauen? Weil jetzt natürlich alle vielleicht so ein bisschen auf Eierschalen laufen, ne, nichts falsch machen wollen oder es da sogar, ne, tiefere Verletzungen gibt oder Karriereknicke, wie auch immer. Und das finde ich schon wichtig, wenn man das extern begleiten lässt, weil das aus der Teamressource zu machen, stelle ich mir extrem schwer vor.
Eben, und genau, was du gesagt hast, da nochmal zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert, ne? Weil scheinbar muss es hier so ein komisches Dreiecksspiel gegeben haben, dass wir uns da so reingeschaukelt haben und das für alle am Ende ja eine Lose-Lose-Situation war, ne? Und wie können wir daraus jetzt lernen? Genau. Mal eine Frage nach deiner eigenen Erfahrung. Wie viel wird denn so deinem Eindruck nach in Unternehmen schon über das Thema Mobbing gesprochen? Gibt es da schon sehr klare Prozesse, Guidelines? Hast du den Eindruck, dass das auch wirklich ernst genommen wird und dass das thematisiert wird? Oder sind wir da noch an einem anderen Stadium?
Also, dass ich jetzt für Workshops zum Thema Mobbing eingeladen werde, das ist sehr selten. Aber ich bin natürlich vielleicht auch nicht die Hauptansprechperson. Also ich glaube, dass Organisationen mit einer bestimmten Größe schon sowas haben wie eine Diskriminierungspolicy, ne? Vielleicht einen Diskriminierungsbeauftragten, dass es vielleicht auch mal eine Mobbing-Awareness-Kampagne gab, wobei mir das nicht so häufig begegnet, muss ich ehrlich gestehen. Aber dass es auf jeden Fall in der Personalabteilung etwas ist, worüber man spricht und auch wovon man weiß. Wie sehr das in die Mitarbeiterschaft getragen wird, da bin ich mir sehr unsicher. Ich nehme das sehr wenig wahr. Das kann aber auch an meiner Brille liegen, ne? Weil bei mir landen natürlich häufig Personen, die eher sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Also wo es eine Form von Diskriminierung oder Mobbing gab und denen das so ein bisschen weggeredet wurde, ne? Also wurde vielleicht irgendwie anerkannt, aber es gab keine Konsequenzen für den Täter schlussendlich, ne, sondern einfach sehr viel emotionale Arbeit auf Seite des Opfers. Deswegen kann ich jetzt nicht in Prozenten sprechen, wie viele Organisationen das haben. Ich weiß nicht, ob du da eine Zahl hast, aber es gibt immer mehr Organisationen, die so Zero-Tolerance-Policies haben, ne, sozusagen, das akzeptieren wir nicht. Es gibt ein klares Verhaltenskorsett, was hier geht, aber vor allen Dingen auch, was hier nicht geht. Und dann ist natürlich wichtig, dass Organisationen auch dementsprechend handeln, ne? Also das nur aufzuschreiben und zu sagen und dann im Ernstfall bleiben wir trotzdem bei der Führungskraft, weil die ist uns wichtig und die hat irgendwie einen hohen Umsatz und deswegen schlussendlich passiert nichts auf der Ebene. Da zeigt sich dann eben, wie ernst wir es tatsächlich meinen. Ne, weil das aufzuschreiben ist leicht, das zu leben viel, viel schwieriger. Und da habe ich leider keine genauen Zahlen. Aber was auf jeden Fall klar ist und sich auch häufig zeigt, ist, dass wenn TäterInnen in Machtpositionen sitzen, in Führungspositionen und besondere High-Performer sind, also wirklich hohe Leistungstiere, sage ich mal, die zum Beispiel viel Umsatz generieren, sehr erfolgreich sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person ernstzunehmende Konsequenzen spüren, sehr gering ist. Weil die Organisation am Ende profitiert davon, dass die Person Teil des Systems ist, zumindest kurzfristig. Ne? Und da müssen wir auf jeden Fall unsere unconscious biases und conscious biases gut überprüfen als Organisation.
Vielen Dank, liebe Nora. Das waren super tolle Insights. Mal noch eine Abschlussfrage. Wenn du dir jetzt einen Slogan für diese Folge aussuchen könntest oder einen Leitspruch für diese Folge, welcher wäre das?
Vielleicht Stand Up and Speak Up.
Ja, ein wirklich, wirklich richtig gutes Motto. Ich glaube, das geht auch in sehr vielen anderen Lebensbereichen. Also ja. Das nehmen wir uns alle nochmal mit, ja. Ich habe besonders mitgenommen, dass es echt wichtig ist, vor allen Dingen alles so früh es geht aufzudecken und zu dokumentieren, weil Mobbing lebt am Ende eigentlich von Intransparenz, von Rückzug, von Isolation, von Einsamkeit und dass wir genau in das Gegenteil eigentlich gehen müssen. Ne, also du hast ja schöne Beispiele genannt, ne, wie man das aufschreiben kann oder wie man sich Vertrauenspersonen sucht oder wie man als externe Person, einer anderen Person vielleicht hilfreich zur Seite steht. Also alles, wo es darum geht, wirklich aufzudecken und zwar so früh wie möglich, ist das, wie wir am besten gegensteuern können. Und das ist nochmal mein ganz großes Takeaway. Danke für die ganz tollen Insights. Wo kann man denn noch mehr über dich erfahren, Nora?
Am besten auf LinkedIn, Nora Dietrich. Da schreibe ich ganz viel zum Thema mentale Gesundheit, aber auch anderen Kulturthemen. Und ansonsten auf meiner Webseite www.noradietrich.com für alles andere.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank dir. Das war ein ganz tolles Gespräch. Danke, Nora.
Danke euch.
Und wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasst uns gerne 5 Sterne, bewertet diesen Podcast und vor allen Dingen abonniert auch diesen Podcast, da freuen wir uns sehr. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, alles Gute für dich, für euch und bis zum nächsten Mal.